PioQuest – auf der Suche nach dem Glauben. Herzlich willkommen zur doch schon 10. Folge von TheoQuest.
Mein Gott, wir werden alt.
Ja, aber Hilfe. Es ist ein Jubiläum. Wir müssen feiern natürlich, dass wir schon 10 Folgen jetzt geschafft haben mit unserem kleinen Podcast rund um das Thema Glauben.
Ja, ich schmeiß ja schon Konfetti, alles gut.
Ja, das ist das Mindeste eigentlich.
Was machen wir heute denn?
Heute reden wir 20 Minuten lang über nichts. Das hast du noch nie gemacht.
Okay, mit wem rede ich denn jetzt über nichts?
Also, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist immer noch Markus Bartelt und ich bin der Host dieses Podcasts hier. Und mir gegenüber sitzt
Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin in Berlin.
Und wie sind wir auf das Thema Nichts gekommen? Nicht von uns aus, sondern es gab einen Anstoß von außen. Denn wenn man auf den Podcasten die Shownotes guckt, dann ist da immer die Aufforderung, dass wir uns darüber freuen, wenn uns jemand einen Themenwunsch zumailt. Und das hat die Beate tatsächlich getan.
Wow.
Sie hat uns eine Mail geschrieben und fragt sich dabei, warum es überhaupt etwas gibt. Es könnte doch genauso gut nichts existieren. Ist nicht die Tatsache, dass etwas ist, möglicherweise schon ein Beweis für die Existenz eines Schöpfers? Ihre Frage wäre also, warum gibt es nicht nichts? Warum existiert überhaupt etwas? Das heißt, wir müssen uns heute...
Das ist jetzt die große philosophische Frage, die seit mindestens 4000 Jahren verhandelt wird, seitdem wir irgendwie schriftliche
Dann fügen wir dem jetzt noch was hinzu, damit das auch so richtig Spaß macht. Nichts heißt ja, es gab eine Schöpfung, es gab einen Schöpfungsakt.
Nö.
Und wieso nö? Geht ja schon gut los.
Also ich glaube, man muss bei dieser Frage erstmal auseinanderdröseln, was gucke ich mir denn jetzt an? Also stelle ich eine naturwissenschaftliche Frage, das ist dann im Zweifelsfalle Astrophysik oder Quantenphysik oder so, stelle ich eine philosophische Frage oder stelle ich eine theologische Frage?
Alle drei.
Ja, aber vielleicht nicht vermischen, weil vermischen ist, glaube ich, der größte Fehler, den man bei dieser Frage machen kann.
Ich weiß aber gar nicht, ob sich das so sauber trennen lässt.
Wir gucken mal.
Also schon, ich sehe schon diese drei Ebenen. Aber ja, auch die Astrophysik sagt ja, dass sie bis zu einem gewissen Punkt kommt.
Noch.
Ja, aber momentan stehen wir da bei diesem gewissen Punkt. Und dann auch genau da dann die Frage ist, was war denn da vorher? Wir sprachen ja schon in unserem ersten Podcast Wissenschaft und Religion, dass eine der großen Fragen, die Religion beantworten, ja ist, was war vorher, was war am Anfang, wo kommt das eigentlich her? Das kann
ja,
uns ja.
Aber die beantworten das nicht auf der naturwissenschaftlichen Ebene.
Nein, weil es naturwissenschaftlich nicht zu beantworten gibt. Also die Naturwissenschaft kann nicht beantworten, was dahinter steckt. Also die kann uns nichts über Sinn erzählen, wenn man Sinn nicht messen kann. Ja. Sie kann uns nur beantworten, was davor steht. Und der aktuelle Stand in der Naturwissenschaft ist ja tatsächlich, dass wir seit 1923, glaube ich, Mr. Hubble, nachdem das Teleskop benannt worden ist, hat ja festgestellt, dass das Universum sich ausdehnt, ja, dass also Galaxien, die weit voneinander entfernt sind, sich immer weiter entfernen. Ja. Und dann hat man gesagt, na ja, wenn sich etwas ausdehnt, dann können wir ja rückwärts rechnen quasi und können ja zurückdatieren, wann denn dieses Universum den kleinstmöglichen Punkt eigentlich erreicht hat. Und da sagt uns die Naturwissenschaft, das war vor 13,7 Milliarden Jahren. Finde ich schon mal ganz spannend. Also ist schon ein Punkt, den man sich gar nicht vorstellen kann.
Richtig.
Und der momentane Kenntnisstand, ich habe mich echt eingelesen dazu, ist, dass man sagt, dass die Atomgröße war eben eine Ausdehnung von 10 hoch minus 35 Metern mit einer Zeitskala von 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden.
Ja, ja.
Und einer Temperatur von, ich mag die Zahlen, 10 hoch 32 Grad und einer Dichte von 10 hoch 36 Kilogramm pro Kubikmeter. Und das ist das Kleinste, was man eigentlich bemessen kann und sagt, daraus gab es dann urknallmäßig...
Nee. Da fängt der logische Fehler ja schon an.
Sehr gut.
Weil das ist der Moment, wo bereits Raum und Zeit und Materie existiert haben.
Mhm.
Aber,
und man sagt, dass ja vorher weder Zeit noch Raum existiert.
Richtig, genau. Ne? Also das ist ja der spannende Knackpunkt. An den kommen wir zur Zeit, quantenphysikalisch, astrophysikalisch, meines Wissens nicht heran.
Aber ist das dann nicht der Schöpfer? Oder ist das nicht eine Schöpfung? Also
ja, aber Achtung, theologisch ja, naturwissenschaftlich nein, weil sonst stopfe ich Gott wieder in die Lücke, in der ich gerade noch nichts weiß. Und in dem Moment, wo ich was weiß, fliegt Gott aus dieser Lücke raus. Und das ist, glaube ich, dieser absolute Fehler, den ganz viele Menschen denkerisch machen. Ich habe eine Lücke, die ich mit den Naturwissenschaften aktuell noch nicht füllen kann. Und dann stopfe ich da Gott rein, weil ich ja eine Erklärung will. Mhm. So, aber Gott ist erstmal nicht für naturwissenschaftliche Erklärungen zuständig. Und in dem Moment, wo ich diesen Mechanismus aktiviere, fliegt mir Gott jedes Mal raus, sobald die Naturwissenschaft eine Erklärung findet. Ja, also nimm die alten Griechen, die haben halt Götter benutzt, um Blitz und Donner zu erklären. Mhm. Ja, heutzutage fasst sich, glaube ich, jeder westliche Mensch an den Kopf, wenn ich jetzt einen Gott dazu benutze, Blitz und Donner zu erklären. Weil wir das einigermaßen gut naturwissenschaftlich erklären können. Also ich glaube, in diese Falle darf man nicht rennen. Ja, weil sonst habe ich einen Gott, der sozusagen jedes Mal reduziert wird, wenn die Medizin oder die Physik oder die Biologie oder die Mathematik eine Entdeckung macht.
Das habe ich aber tatsächlich auch so gelesen von Harald Lesch, der ist einigen ja vielleicht bekannt, der tatsächlich sagte, jede naturwissenschaftliche Entdeckung oder Erklärung hat Gott kleiner gemacht. Weil man
er hat nicht Gott kleiner gemacht, sondern nur, wenn ich diesen Gott immer als Lückenbüßergott benutze. Also wenn ich Gott immer da reinstecke, wo ich noch eine Erklärlücke habe. Wenn ich die Ebenen sauber auseinanderhalte, dann macht natürlich eine naturwissenschaftliche Erklärung Gott größer und nicht kleiner, weil es unser Staunen über den Schöpfer oder die Schöpferin verstärken kann. Nicht muss, aber kann.
Ja.
Ja, also wenn ich mir Partikelphysik angucke, von der ich so gar nichts verstehe, dann kann ich einfach nur sagen, wow. Aber dieses Wow wird nicht kaputt gemacht, wenn man sozusagen, weiß ich was, noch ein Higgs-Boson entdeckt oder irgendwas oder noch ein Baryon oder weiß, warum diese Symmetrieverletzung da am Beginn des Urknalls stand, weil sonst hätten wir gar keine Materie oder so. Ne?
Aber dennoch ist ja die Frage, also wir staunen über Gott und die Vielfalt und es muss trotzdem einen Moment des Anstoßes gegeben haben und dass aus dem Nichts heraus, wir reden ja über das Nichts, etwas entstanden ist. Also wir hatten ja gesagt, vor dem Urknall, vor diesem kleinsten Teil, das wir messen können. Und ich finde das ja immer spannend, dass wir mit unseren menschlichen Kategorien immer glauben, das Universum auch erklären zu können. Als ob's, also nach unseren Naturgesetzen glauben, dass das ganze Universum so funktioniert, aber ist ein anderes Thema.
Ja.
Aber nein, eben, denn die Frage ist ja, wir wissen es eben nicht, aber was war vorher? Was ist denn, was zeitlos und raumlos ist? Das ist ja auch jenseits unserer Vorstellungskraft.
Richtig.
Und die Frage von Beate zielt ja darauf hin, warum ist überhaupt etwas?
Naja, physikalisch kann man das relativ klar beantworten. Wir wissen zwar nicht, warum es physikalisch so ist. Also physikalisch ist das so gewesen, dass ich nehme jetzt keine Zeit, weil keine Ahnung, wie viele Nanosekunden oder Pikosekunden oder weiß ich. Also nach dem, was wir heutzutage physikalisch als Urknall bezeichnen, gab es eine minimale Abweichung von einer Symmetrie. Ne? Also Physik geht davon aus, im Urknall ist Materie und Antimaterie entstanden. Und jede Materieeinheit oder jeder Materieeinheit steht eine Antimaterieeinheit gegenüber, die sich sofort wieder bang, ja, auflösen und nur noch Strahlung hinterlassen. Also dass das so ist, das wissen wir, weil wir haben so ein messbares Ding, das nennt sich kosmische Hintergrundstrahlung. Aber es muss, damit überhaupt Materie bleibt, muss es eine minimale Symmetrieverletzung am Beginn gegeben haben. Also das heißt, es muss also mindestens mal ein Materieteilchen mehr gegeben haben als ein Antimaterieteilchen. Weil sonst gäbe es den Kosmos nicht. Ja? Sonst gäbe es keine Sterne, sonst gäbe es keine Galaxien, sonst gäbe es keine Planeten, sonst gäbe es keine Planeten, auf denen das, was wir als Leben bezeichnen, entstehen kann. Also das wissen wir physikalisch, was am Ursprung dessen steht, dass es überhaupt was gibt, nämlich eine sogenannte Symmetrieverletzung. Aber das ist ja keine theologische Antwort. Also die Theologie hat sich da natürlich auch, ich lasse die Philosophie mal weg, weil das ist immer so ein Mittelding. Die Theologie hat sich natürlich damit beschäftigt. Und die Theologie ist sozusagen die Bremse auf dem infiniten Regress. Weil physikalisch kann ich immer fragen, und was war davor? Und was war davor? Und was war davor? Und was war davor? Und Theologie sagt jetzt, und das ist einfach ein Statement, was Theologie macht, Gott ist vor allem. Er ist der Schöpfer von allem, also auch von Raum und Zeit und Kosmos und weiß ich was. Und vor ihm ist immer noch Gott. Ich glaube, das größte Problem, was wir immer damit haben, ist, dass wir natürlich ein lineares Zeitverständnis haben, ja?
Und wir haben ein Zeitverständnis, das es uns gar nicht möglich macht, solche hohen Nummern zu ermessen. Also Menschen denken in einem Lebensspannenzeitverhältnis.
Ja, natürlich. Also nicht nur die hohen Nummern ist eine Herausforderung. Das kann man vielleicht noch irgendwie visualisieren oder so. Es gibt ja auch so Planetenwege, die man ablaufen kann, um so ein minimales Gespür dafür zu kriegen. Aber das Problem ist, dass wir uns eine Existenz außerhalb von Raum und Zeit nicht vorstellen können. Und Theologie hat dazu sozusagen zwei Begriffe. Natürlich redet sie von einer Creatio ex nihilo, also einer Schöpfung aus dem Nichts. Und da könnte man, wenn man wollte, diese physikalischen Theorien einordnen, indem man sagt, das, was die Physik weiß, ist nicht nur Wissen, sondern es ist die Intention Gottes gewesen, dass etwas ist. Also Gott will das. Und dann hat die Theologie im Laufe ihrer Geschichte auch noch ein Konzept entwickelt, was ich selbst ganz schnuckelig finde. Das heißt auf Lateinisch Creatio Continua, nämlich dass das, was ist, immer noch deswegen ist, weil Gott es im Sein halten will. Also es wäre nichts, es wäre nichts, wenn Gott nicht wollte, dass es wäre. Und zwar wirklich in jedem Atemzug, den wir erleben. Das ist natürlich das Gegenbild immer dazu gewesen. Also wir haben das nach der Aufklärung mal so gehabt, so theistische Bildung. Es gibt so einen Uhrmachergott, ja. Also der schafft eine Uhr, zieht sie auf und dann läuft sie von alleine. Während dieses Creatio Continua ist einfach ein theologisches Bild dafür, dass Gott, ich sag's jetzt mal ganz platt, das Interesse an seiner Schöpfung nicht verloren hat. Ja, dass ihn, also dafür gibt's dann natürlich unendlich viele biblische Bilder, ja, dass der Mensch sehr mehr wert ist, alle Spatzen, die vom Himmel fallen, oder dass Gott jedes einzelne Haar auf dem Haupt zählt. Das darf man dann immer Menschen mit Glatze nicht so dolle sagen, aber trotzdem, es ist ein schönes Bild. Das sind ja alles Bilder dafür, dass Gott kümmert es, was mit seiner Schöpfung, ihrer Schöpfung passiert.
Die Ausgangssituation, also die Schaffung aus dem Nichts, beziehungsweise eben, dass die Physik uns das nicht beantworten kann, was vorher war, und dass Gott immer da war, erinnert mich so ein bisschen an, jetzt kommen wir glaube ich doch zur Philosophie, an Aristoteles, der ja tatsächlich den Begriff des unbewegten Bewegers entwickelt hat. Also Aristoteles hat von einer schiefen Ebene Bälle in den Sand rollen lassen und hat gesagt, naja, der Naturzustand ist eigentlich die Nichtbewegung, also das Ruhen. Ja. Und erst wenn jemand den Ball in die Hand nimmt und ihn runterrollen lässt, kommt er in Bewegung. Aber auch der Mensch, der den Ball nimmt und ihn runterrollen lässt, wird ja bewegt von etwas. Und da kann man eine endlose Kette machen. Aber am Anfang muss etwas stehen, was eine Bewegung auslöst, selber aber nicht bewegt worden ist.
Und ja, das ist aber genauso eine Setzung. Ne?
Also, ja, das war für Aristoteles, glaube ich, ein sehr früher Gottesbeweis, den er da geführt hat.
Naja, es ist ja man kann Gott nicht beweisen so. Das würde ich jetzt schlicht und ergreifend mal sagen. Aus dem einfachen Grunde, und das ist jetzt ein philosophisches Argument oder beziehungsweise aus der Erkenntnistheorie, wir haben keinen Standpunkt außerhalb unserer selbst. Wir können uns und unsere Schöpfung und den Kosmos nicht von außen betrachten. Das heißt, wenn ich sage, es gibt so etwas wie einen unbewegten Beweger, was ich ein unsympathisches Bild finde, weil in Jesus Christus haben wir einen mitleidenden Gott und das ist auch super wichtig, glaube ich, um da eigentlich ganz andere theologische Themen reinzugeraten. Also ich muss bei jedem Bild, und deswegen ist das Wort Bild ja auch so wichtig, wissen, dass es in irgendeiner Form, egal wie rudimentär, eine Setzung ist. Also das ist wie eine erste Prämisse, die ich einfach setze, die sich nicht beweisen lässt, also erkenntnistheoretisch nicht beweisen lässt. Und aus der ziehe ich dann Schlüsse. Und wie ich diese erste Prämisse formuliere, das ist theologiegeschichtlich und philosophiegeschichtlich total bunt, sage ich jetzt mal. Also auch heutzutage gibt es ja theologische Ansätze, die von einem lernenden Gott ausgehen. Also einem Gott, der eben noch nicht in dem Sinne der klassischen Scholastik allwissend ist, sondern der als mitgehender Gott auch noch etwas in und mit seiner Schöpfung und seinen Geschöpfen entdecken kann. Also es sind ja spannende theologische Ansätze, die uns vor allem seit dem letzten Jahrhundert beschäftigen.
Aber ist denn dieses Bildmachen vielleicht nicht auch eine Form von Denkbarriere, die wir dort haben? Also wir stellen uns ja gerne Gott auch als den alten freundlichen Mann mit Rauschebart vor?
Nee.
Und im Grunde genommen, was ist denn, wenn...
Lass das Bild mal weg, weil es ist so zerstörerisch.
Ich lasse es weg, aber ich habe es trotzdem gesagt, es steht im Raum.
Ja.
Aber wie wäre es, wenn man sich Gott einfach als eine Kraft vorstellen muss. Ja, also vielleicht eine nicht bildhafte Kraft, Energie oder ähnliches. Würde uns das eher helfen, das Nichts zu verstehen und dass das etwas entstanden ist?
Also ich glaube, es gibt Menschen, die zu diesem apersonalen Bild Gottes einen Zugang haben. Als Christinnen und Christen kriegen wir da ein bisschen ein Problem, weil wir haben ja einen Mensch gewordenen Gott in Jesus Christus, der von sich gesagt hat, der Vater und ich sind eins. Also der seinen Vater angesprochen hat als Papa, als Daddy, als Abba. Also der ein ganz personales Gottesbild auch gelebt hat. Der seinen Vater angefleht hat in Gethsemane, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Der am Kreuz nach Markus wild geschrien hat, warum hast du mich verlassen? Also als Christinnen und Christen können wir darüber schon mal nicht hinweg, dass das gesamte Neue Testament uns einen personalen und beziehungsfähigen Gott vor Augen stellt. Und ich halte das auch für super wichtig. Also vielleicht liegt es an mir, dass ich zu diesen apersonalen Bildern wie Energie oder Kraft oder so jetzt nicht den großen Zugang habe, weil ich es als super kostbar finde, mit einem göttlichen Du in Beziehung treten zu können. Ja.
Aber alttestamentarisch?
Auch nicht.
Haben wir auch das Menschenbild?
Naja, wir haben ganz breite Gottesbilder in der hebräischen Bibel. Ne? Also die hebräische Bibel, also je nach Textsorte, hat ja auch überhaupt kein Problem, Gott wie eine Mutterhenne zu beschreiben oder wie einen Bären oder wie eine Burg, also so eine Verteidigungsanlage und so weiter. Also ich glaube, wir tun uns nicht gut dran, wenn wir unsere Gottesbilder einschränken. Und um nochmal zu diesem, warum ist überhaupt etwas und nicht nichts zurückzukommen. Ich glaube, der Reichtum, über diese Frage nachzudenken, liegt im Reichtum der Bilder, die ich mir von meinem Schöpfer machen kann. Und noch ein kleiner Rückgriff auf die Theologiegeschichte, so nach dem Motto, aber dann wird das Ganze ja wahnsinnig anthropomorph. Nee, wir haben da so ein nettes Konzil, so rund um, also im 13. Jahrhundert, was mal sehr klar gesagt hat, und das muss man, glaube ich, dann sozusagen als Gegenpol auch wieder in die Waagschale werfen. Jede Aussage, die ich von Gott machen kann, ist Gott unähnlicher, als dass sie ihm ähnlich ist. Und trotzdem sind diese Aussagen wie Schöpfer oder so ja wichtig, um diese Frage zu begreifen, warum ist überhaupt was und nicht nichts? Weil die theologische Antwort will ja eben keine physikalische sein, sondern die theologische Antwort will mir nie das Wie erklären, sondern das Wozu und das Warum.
Und damit auch eben diese Begriffe uns ja nahebringen oder verständlicher machen, die wir uns nicht vorstellen können, wie
genau,
nichts,
richtig.
Wie ohne Zeit,
ja.
Ohne Raum oder auch wie ewig.
Ja, ja, genau.
Auch das ist ja etwas, wo man sehr schnell fragt oder sich das nicht vorstellen kann, ewiges Leben. Ja, also welcher Zeitraum ist ewig? Ist jenseits unserer Vorstellungskraft.
Richtig, genau.
Und ich glaube, wenn etwas jenseits unserer Vorstellungskraft ist, brauchen wir eben den Glauben dafür, weil es nicht erklärbar ist.
Ja. Aber wir müssen nicht die Physik benutzen, um irgendwelche Lücken zu stopfen. Also wir müssen weder Gott in die Lücken von Physik oder Biologie oder Chemie oder Mathematik reinstopfen. Das geht schief und umgekehrt genauso.
Wunderbar. Damit haben wir jetzt tatsächlich 20 Minuten lang über nichts gesprochen.
Ja, wunderbar.
Und das aber sehr gehaltvoll.
Das finde ich auch.
Also, war nicht nichts.
Es war eindeutig nicht nichts. Ich danke dir für die Frage. Das heißt, ich danke Beate für die Frage.
Wollte ich gerade sagen. Beate hat uns eine gute Frage geschickt. Auch hier nochmal die Aufforderung, wer auch sonst eine gute Frage eben schicken möchte oder etwas, was ihn beschäftigt oder wo er sagt, wow, da würde ich gerne mal eure Meinung zu hören. Jederzeit gerne. Die E-Mail-Adresse lautet vondeinemglauben@googlemail.com und steht auch nochmal in den Shownotes drin. Wir hören uns wieder.
Wunderbar, bombardiert uns.
Ja, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Und bei der nächsten Folge geht es dann um Mythen.
Ui.
Bis dahin. TheoQuest. Auf der Suche nach dem Glauben.